Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen zu Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast, der trotz Lockdowns für euch da ist und für Motivation und Ablenkung beim Indoor-Training sorgt.
Ja, wir sind da im Lockdown und wir würden ganz kurz beginnen mit etwas, das dir sehr am Herzen liegt.
Ja, weil wir heute keine Werbung haben in unserer Episode, möchte ich aber die Chance trotzdem nutzen und auf etwas Passendes hinweisen jetzt zur nahenden Vorweihnachtszeit. Und zwar habe ich selber da schon mitgemacht und finde es wirklich sehr unterstützenswert, nämlich die Wichtel-Challenge, wo es darum geht, dass Menschen, die zu Weihnachten sie keine Wünsche erfüllen können, also sind Sozialbedürftige oder Menschen, die in Wohnheimen leben, die trotzdem die Möglichkeit haben, ihre Wünsche bekannt zu geben, und zwar auf wichtelchallenge.at. Und jeder, der das unterstützen möchte, kann dort eben nachschauen, was so die Leute gerne hätten und sie dann für ein Geschenk entscheiden und das entweder mit der Post oder persönlich zu dieser Institution hinbringen. Und das sind meistens wirklich Dinge, die überhaupt nicht groß oder großartig wertvoll sind. Ich habe zum Beispiel mit dem Rad nach Kapfenberg zu einem Wohnheim thermoisolierte Wasserflasche braucht. Das hat sich dort ein Mädchen gewünscht. Und es gibt das oft so Sachen wie Pullover, Hauben oder warme Socken. Also in der Größenordnung spült sich das Ganze ab. Und ich finde es wirklich schön, wenn man mit solchen kleinen Geschenken Menschen eine Freude machen kann, denen sonst eben nicht so gut geht. Und das ist mein Aufruf. Auf wichtelchallenge.at kann man sich drüber informieren und mitmachen.
Sehr weihnachtlich. Und wir haben immer wieder über große Rekorde gesprochen und ganz aktuell, es sind 2 Stunden Weltrekorde versucht worden, einer knapp gescheitert und einer mit einem ganz großartigen Ergebnis beendet worden.
Ja, der Alex Dowsett hat den Stundenrekord versucht und hat es knapp nicht geschafft. Die etwas über 55 Kilometer vom Viktor Campanaz zu schlagen. Aber man hat dann ein paar Wochen später gesehen, es muss nicht immer höher, schneller, weiter sein, sondern ganz im Gegenteil.
Davide Formolo, auch ein World Tour Pro, hat versucht, die langsamste Stunde zu fahren oder die kürzeste Stunde und ist in einer Stunde satte 918 Meter gefahren. Die Regel dabei ist, das Fahrrad muss immer in Bewegung sein. Man kann es ja nicht einfach hinstellen und eine Stunde abwarten, sondern man muss wirklich sehr, sehr langsam fahren können.
Und das Video, das dazu gerade im Internet kursiert, ist einfach so witzig, weil er wirklich am Rad balanciert und in minimal weniger als Schritttempo so vorwärts, irgendwie vorwärts fort, kann man fast nicht sagen. Und das ist jetzt, glaube ich, nur mit einem Handy gefilmt worden und das ist echt sehenswert, dauert nur ganz kurz und ja, ist ein bisschen kurios, aber eigentlich, wenn man sich genau überlegt, schon eine echt eine coole Aktion, weil man muss erst einmal 1 Stunde am Radl mit 0,9 km/h Schnitt fahren können. Also ich halt keine Chance. Ich wahrscheinlich mir halt wieder 40 fahren, damit ich nicht das Gleichgewicht verliere. Und bevor wir zum heutigen Thema kommen, nämlich wieder Stichwort Bestmarke und über 40 km/h Schnitt und Rekordfahrt und so weiter, nur noch ein Hinweis, weil wir sehr viele Rückmeldungen gekriegt haben zu den letzten beiden Episoden mit dem Ulrich Bartholmös über seine Unsupported-Rennen. Er macht am 9. Dezember einen Filmabend und eine anschließende Diskussionsrunde, und zwar kann man sich auf seiner Webseite auf uba-cycling.de Tickets kaufen für den Livestream und es wird ein Film vorgeführt über das Transcontinental Race und im Anschluss kann man eben Fragen an den Ulrich stellen und bei dieser Diskussion dabei sein. Das wollte man noch anbringen, das waren so die aktuellen News und jetzt, Flo, bitte übernimm du.
Unser Gast schaut schon in den Startlöchern. die ein oder anderen da draußen werden ihn schon kennen, weil er in der Staffel 4, in den Episoden 3 und 4 schon zu uns bei Gast war, zu Gast bei uns war. Herzlich willkommen, David Misch. Danke fürs Kommen. Und wir werden heute mit dir nicht so sehr über den 24-Stunden-Rekord vom Straps reden, sondern über das, was ihr zwei daraus geschaffen habt.
Dankeschön. Große Worte, große einleitende Worte. Na, freut mich wieder mal bei euch zu Gast zu sein. Und selbst wenn du die Season-Nummer und Episoden-Nummer nicht mehr auswendig kennst, was ich da sehr persönlich nehme, freut es mich noch immer. Also, hallo an alle da draußen im Äther, im Lockdown.
Gestern ist ein Paket bei mir vor der Haustür gestanden und es war ganz druckfrisch aus der Druckerei, nämlich das Buch, das du geschrieben hast und wo ich ein bisschen mitarbeiten habe dürfen und ja sozusagen die Geschichte geliefert habe, nämlich 1000/24. Christoph Strasser und die Jagd nach dem perfekten Tag. Also es ist jetzt gerade erschienen, es wird, wenn der Podcast rauskommt, wahrscheinlich schon erhältlich sein. Wir haben jetzt einmal so die ersten Exemplare zum Anschauen und damit wir heute daraus vorlesen können. Und ich muss sagen, ich bin echt wirklich froh, es war vor allem für dich sehr viel Arbeit. Wir haben da super Zusammenarbeit mit dem Verlag gehabt und ja, ich glaube, wir sind beide ziemlich froh, dass es jetzt wirklich vor uns liegt, fix fertig im Hardcover. Mit knapp über 300 Seiten und wie geht's dir dabei?
Da möchte ich ganz kurz noch reinkrätschen, bevor du die Frage beantwortest. Wir drei sind ja schon Millennials älteren Jahrgangs und für uns ist das, also ich habe das Buch gerade in der Hand gehabt und das gibt einfach was her, das macht einen Unterschied. Ich habe gern Bücher in der Hand und das ist wirklich hochwertig. Das fühlt sich gut an. Die Fotos sind gut geworden. Ist hochwertiges Produkt, muss man sagen.
Kaufen Sie. Kommen Sie, kaufen Sie. Na, absolut. Also der Rainer, unser Verleger, hat es ja auch schon irgendwie als das neue Baby bezeichnet und es ist tatsächlich so, dass so ein haptisches Ding wie ein Buch einfach schon immer wieder schön ist, wenn es dann tatsächlich aus der Druckerei kommt und man sieht, okay, es sind keine offensichtlichen Fehler entstanden, was auch immer so ein bisschen das Zittern ist, weil man hat einen schönen Drucksatz, eine schöne Druckfahne und es kann dann noch immer was passieren oder es verschiebt sich was. Fühlt sich schön an, fühlt sich cool an, vor allem weil es wieder ein Freundschaftsprojekt war und das ist sowieso im Sinne deines Mottos, der Weg ist weiter als das Ziel oder ist das Ziel oder ist schöner als das Ziel, ist es natürlich einfach wirklich wieder eine coole Erfahrung gewesen, das zusammen zu machen.
Bevor wir jetzt zum Inhalt des Buchs kommen, ganz kurz. Wir haben ja über deine Autorenkarriere schon ein bisschen gesprochen und in der letzten Episode mit dir hat das ein bisschen so geklungen, so mit den Sportbüchern. Hast du ein bisschen abgeschlossen und wolltest Romane schreiben, hast Romane geschrieben. Wie kommt es dazu, dass du jetzt wieder mit einem Sportbuch dabei unterstehst?
Gute Frage. Ich glaube, es war wirklich die reizvolle Story. Ich glaube, es war ja damals schon im Gespräch, dass wir das vielleicht machen würden. Also es ist einfach so, dass ich natürlich mit meinen eigenen Sportgeschichten abgeschlossen habe oder ich mache weiterhin Freizeitsport. Aber da denkt man muss jetzt nicht zu allem seinen Senf dazugeben. Aber wenn sowas vor der Tür steht wie diese 1000 Kilometer und es war ja damals überhaupt nicht klar, ob das funktionieren kann und wo und wie. Also so ein quasi perfektes Jahr zu begleiten, war einfach schon eine literarische Herausforderung. Also da brauche ich gar nicht unbedingt so diesen Sportbezug als Autor. Es ist einfach schön, so eine ungewöhnliche Leistung porträtieren zu können oder mitverfolgen zu können. Und wenn es gerade dann, wenn es eben jemand ist, in dem man sich einigermaßen gut hineinversetzen kann. Wir waren Trainingskollegen, der Straps und ich, und haben viel gemeinsam erlebt. Irgendwie auch beim Radlfahren bin auch dankbar über vieles, was er mir beigebracht hat und was wir irgendwie gemeinsam geteilt haben. Und das war einfach schon eine große Motivation. Und ich denke, wenn es jetzt den Mehrwert hat, dass diese sportliche Geschichte einfach auch auf eine schöne Art und Weise präsentiert wird in dem Buch, dann freut es mich natürlich. Und es war ein extrem ereignisreiches Jahr. Also wie gesagt, für uns hat ja die Geschichte schon letztes Jahr begonnen und pünktlich zum ersten Corona-Lockdown haben wir im Grunde den Vertrag unterschrieben und dann war halt auch ein großes Fragezeichen, wie geht's jetzt weiter, wie wenn wir uns nicht wirklich treffen können und wenn das alles irgendwie in den Sternen steht und man hat trotzdem Verträge einzuhalten. Aber vielleicht über das können wir eh noch im Detail sprechen.
Also nur ganz kurz für mich, der ja nichts weiß über das Buch, weil es erst heute rausgekommen ist, du hast den Straps eigentlich das ganze Jahr begleitet. Also es ist jetzt nicht dein Ulysses, der einfach nur ein Buch über 24 Stunden schreibt, sondern wirklich das ganze Jahr inklusive Vorbereitungen und Rückschläge vielleicht und dann hin zu diesem Highlight.
Werbung. Du bist ja heuer schon ein Radrennen gefahren, sogar im Ausland. Warst du da in irgendeiner Art und Weise versichert?
Ich war natürlich versichert. Es gibt aber unterschiedliche Versionen von Veranstaltungen. Manche schreiben das genau vor, wo ihnen auch ein Nachweis, dass du versichert bist. Und manche sagen, hey, es ist in deinem eigenen Interesse, wie gut du abgesichert bist. Aber ich möchte natürlich selber schauen, dass ich da nichts dem Zufall überlasse, weil auch wenn man aufmerksam fährt, vorsichtig ist, es kann immer was passieren.
Und es muss gar nicht der Worst Case sein. Es reicht ja irgendwo ein Materialbruch oder ein gestohlenes Fahrrad, eigentlich auch ein Worst Case.
Ja, das ist
zumindest
ziemlich
bleibt
blöd.
Man körperlich unversehrt. und dagegen kann man sich mit der Allianz Ultraschutz versichern.
Ja, was ich finde, dass bei dieser Versicherung halt besonders ist, du kannst auch damit Teilnahmen an Wettkämpfen versichern und an Ultradistanzen. Das ist nämlich meistens so, bei Standardversicherungen ist es so, wenn du irgendwo teilnimmst, beim Rennen, beim Extremrennen, dann steigen Versicherungen aus. Und die Ultraschutz sichert halt auch das ab. Und das finde ich wirklich wichtig. Ob es eine Bikepacking-Tour ist im Ausland, ob es um einen Sturz geht, um einen Diebstahl, um einen Materialschaden, dort wird man individuell beraten. Jakob und Konrad, die das Versicherungspaket entwickelt haben, sind selbst Bikepacker, wissen, worum es geht. Und das ist keine Massenabfertigung, sondern eine individuelle Sache.
Ab 3,80 Euro im Monat geht's los und man bekommt sein individuelles auf einen zugeschnittenes Versicherungspaket.
Aktuell gibt's das aber nur für Personen, die in Deutschland wohnhaft sind. Für weitere Infos schaut's einfach in unsere Shownotes oder direkt auf ultraschutz.de und ich sag nur eins dazu.
Eine meiner Lieblings-Landingpages. Wirklich großartig gemacht.
Die Website ist so super. Auch wenn man keine Versicherung haben will, schaut's einfach die Website an, der ist geil.
Werbung Ende.
Genau, also es war schon für uns wichtig und ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig, dass, also es gibt so Autoren, die schon auf Basis von sehr dürftigen Informationen dann sehr lange Biografien schreiben und wir waren uns, glaube ich, beide einig, es muss engen Kontakt geben. Also Straps Hausaufgabe war quasi jedes Monat eine detaillierte Notizen-Tagebuchliste abzuliefern quasi. Auf der Basis haben wir uns dann weiter unterhalten. Ich habe Entwürfe geschrieben, er hat es durchgelesen, wir haben es abgeglichen, was so die Wahrnehmungen sind und wie du sagst, es hat begonnen, quasi 2 Kapitel pro Monat, damit man halt jetzt auf so ein 24-Kapitel, 24-Stunden-Konzept kommt und wir haben das eigentlich laufend dann hin und her gespielt und ich glaube, das ist auch die Herausforderung bei so einem Buch. Man muss halt an der Wahrheit bleiben, sonst ist es einfach nichts wert. Also so viel wie möglich einfach Informationen haben von dem Protagonisten und das war bei uns natürlich auch gut, weil wir uns halt schon recht gut gekannt haben vorher.
Ja, wir haben auch einige Male über Zoom-Call miteinander geredet und telefoniert und haben uns ein paar Mal getroffen, aber das war halt wirklich jetzt nicht so oft. Es kommt sicher zugute, dass wir uns eben schon lang kennen. Du kennst mich und meine Stärken und meine Schwächen schon längere Zeit. Jetzt hast du sicher von Haus aus schon gute Einblicke gehabt und dann halt die Screenshots mit meinen Trainings-Tagebuch-Kommentaren, wo ich manchmal ein bisschen gejammert hat, weil der Trainer so streng ist oder so hohe Vorgaben liefert. Oder wenn es mal besonders gut gelaufen ist, haben wir uns einfach immer gut austauscht. Ich war es transparent auch dir zugänglich gemacht und du hast dann auf Basis dessen dann immer im Prinzip gewusst, was gerade läuft. Und vor allem auch so wie die Planungsunsicherheit war mit geplant in Colorado die Strecke zu mieten. Aber dagegen hat immer die Einreisebeschränkung gesprochen. Das heißt, es war ja sehr lange Zeit unsicher, wo wird es stattfinden, wird es überhaupt stattfinden, wird es vielleicht wieder um ein Jahr verschoben. Und auch diese Faktoren hast du dann immer wieder mit eingebaut, halt so das, was das Training einfach auch schwierig macht, wenn man nicht weiß, ob das Ziel wirklich, ob man es angreifen kann oder nicht.
Genau, und ich glaube, das war dann aber am Ende auch, das macht vielleicht auch den Charme von der Geschichte, so wie sie jetzt dasteht, ich meine, ohne viel vorgreifen zu können, aus, dass man halt, dass die Reise doch woanders hingegangen ist ein bisschen, als wir uns das vielleicht oder du dir gedacht hast. Und ich muss schon sagen, ich meine, auch Hut ab, nachdem deine ganze sportliche Karriere, Vortragskarriere jetzt auch ein bisschen in der Schwebe war, für uns oder mich war das Buchprojekt natürlich wichtig. Gleichzeitig wiederum, wenn jetzt das gesamte Leben stillsteht, auch vielleicht ein zusätzlicher Druck nur im Hintergrund, da dann auch noch was liefern zu müssen. Und ich bin jetzt wirklich froh, wie sich dann am Ende doch alle Puzzleteile ineinander gefügt haben. Und das, glaube ich, da können wir uns schon auch heute zumindest einmal ein bisschen auf die Schulter klopfen, dass das so gut gegangen ist.
Jetzt habt ihr uns schon ein bisschen erzählt über den Entstehungsprozess, aber wann ist eigentlich die Idee geboren worden und mit was für einem Pitch seid ihr dann eigentlich zu einem Verlag gegangen und wie war die Verlagssuche?
Die Idee ist geboren worden, paradoxerweise mit der Absage oder konkret geworden mit der Absage des letzten Rekordversuchs. Also du wolltest ja eigentlich den Versuch schon 2020 starten. Ein paar Monate vor dem aktuellen oder vor dem noch geplanten Versuchsdatum habe ich mir dann gedacht, okay, das wäre ja wirklich ein lässiges Thema gewesen, aber da war natürlich dann ein Großteil dieses Vorbereitungsjahres schon wieder vorüber und das zu rekonstruieren wäre kompliziert geworden. Jetzt habe ich es einmal ad acta gelegt und wie du dann das quasi abgesagt hast für Sommer 2020, ist dann plötzlich zumindest diese Gelegenheit wieder aufgepoppt quasi und das war, glaube ich, dann im Spätsommer haben wir uns einmal beim Trainieren plus beim Kaffeehausbesuch einmal konkreter dazu entschlossen, dass man das irgendwie angehen könnte. Und unser Traumverlag war halt dieser glaube ich, für Radlfahrer wirklich berühmte Verlag Covadonga in Deutschland, der halt sehr viele Profibiografien, Tour de France Geschichten rausbringt, also wirklich sehr viele Radsportbücher, die uns beide, glaube ich, begeistert haben. Und wie man dann herangeht, ich meine, da hat es uns sicher geholfen, dass wir beide schon ein bisschen Erfahrung mit Buchveröffentlichen haben. Also wir haben ein Exposé erstellt und haben im Grunde dann sehr naiv diese Verlage angeschrieben, unter anderem Covadonga, und sind uns da sehr schnell mit dem Verleger Rainer Spree einig geworden, wo die Chemie ja wirklich jetzt sehr gut gepasst hat, glaube ich, für alle drei Beteiligten.
Aber wir haben ja zum Beispiel andere Rückmeldungen gekriegt, wo das sehr bezweifelt wurde, ob man mit so einer Geschichte überhaupt ein Buch füllen kann, weil das ist ja quasi nur einen Tag lang auf einer kleinen Strecke im Kreis fahren. Also wie soll ich so eine, unter Anführungszeichen, langweilige Geschichte ein Buch füllen? Und da waren auch Rückmeldungen, die halt nicht so begeistert waren. Und wie hast du das dann eigentlich nochmal entgegnet oder welches Argument hast du dann da noch gebracht, weil es ist ja zum Beispiel auch so die Idee gewesen, ob man nicht so einen Ratgeber draus machen, und du hast aber du gesagt, du möchtest jetzt keinen Ratgeber schreiben, sondern halt wirklich ein Buch in literarischer Form.
Genau. Also ich muss dazu sagen, die Rückmeldung war ja durchaus wertschätzend von diesen Verlagen und diese Zweifel haben mir, uns wahrscheinlich natürlich auch zu denken gegeben, weil man ja selber, also man hat eine Geschichte im Kopf und ich wusste für mich, das interessiert mich so sehr als Leser, dass ich mir sicher bin, dass da was Gutes rauskommt, weil einfach dieser ganze Optimierungsgedanke vom Ritzel über das Schaltröllchen, über den Zeitfahranzug etc. für sich schon so faszinierend ist, auch die ganze Trainingsplanung und so weiter, und dass man das sehr wohl auch in einer literarischen Geschichte verpacken kann und nicht nur in tabellarischer Form in einem Ratgeber, das war mir relativ schnell klar, aber ob man es dann wirklich so auf die Straße bringt quasi, ist natürlich ein Fragezeichen, und wenn es dann von wohlmeinenden Lektoren hörst, ja, ich bin mir nicht ganz so sicher und bei uns ist das diskutiert worden und eventuell dann doch nicht ausreichend für so eine lange Geschichte. Natürlich zweifelt man dann, und umso schöner ist es, wenn man dann dranbleibt, und Gott sei Dank, wie gesagt, der Rainer hat dann auch im Grunde sehr schnell sich begeistern können für das vorgelegte Konzept, und das war dann irgendwie so die Initialzündung, Gott sei Dank, noch vor dem Corona-Herbst 2020, wo das dann wirklich mit der Vertragsunterzeichnung praktisch zusammengefallen ist, dass wir dann uns schon einmal nicht mehr treffen konnten physisch, weil es dann wirklich mal brandaktuell war, das Corona-Thema.
Jetzt hast du natürlich als Autor ein bisschen ein Risiko, wenn du schon einen Verlagsvertrag unterschrieben hast. Hast du, Straps, dadurch im Herbst 2020, im Corona-Jahr, ein bisschen an Druck, nachdem du den ersten Versuch absagen musstest, dass der nächste dann jedenfalls stattfinden muss?
Wir haben das natürlich auch besprochen, was passiert, wenn das wieder nicht stattfinden kann, wenn wieder alles schief geht und man keine Veranstaltungen machen kann. Wir waren uns, glaube ich, alle gemeinsam des Risikos bewusst. Also wir haben gewusst, das kann auch schief gehen. Es kann sein, dass man ja das Buch dann in eine andere Richtung schreiben müssen oder vielleicht gar nicht rausbringen können. Also die gewisse Planungsunsicherheit hat man, glaube ich, jetzt momentan in der Zeit bei allen Dingen. Auch wenn du jetzt sagst, du möchtest fürs Race Across America dich vorbereiten oder einen Vortrag organisieren, was auch immer. Du hast jetzt aktuell immer die Möglichkeit, dass es nicht stattfinden kann. Also das haben wir im Vorfeld angesprochen und wir haben gesagt, wir müssen das Beste draus machen. Und wenn wir aufgrund des möglichen Problems gar nicht damit starten, dann ja, dann wird natürlich sowieso kein Buch rauskommen. Also optimistisch sein und im schlimmsten Fall früh genug drauf reagieren.
Genau. Ich glaube auch, dass da wirklich die sportliche Herangehensweise, ne, nicht zaudern, sondern schon mit einem Plan dran gehen und optimistisch bleiben, ganz gut war. Und man muss sagen, der Rainer war als Verleger natürlich auch der, das ökonomische Risiko letztendlich tragen musste und uns doch recht viel Freiheiten gelassen hat, also auch was Terminverschiebungen und so weiter angeht. Und ja, umso besser, dass es das Erscheinung noch dieses Jahr jetzt geklappt hat.
Ja, meine Frage hat mehr so auf die sportliche Motivation abgezielt. Ich meine, für 2020, darüber haben wir oft gesprochen, war ganz klar, das war dein Ziel, dieser Rekordversuch. Dann im Sommer hat es eigentlich ausgeschaut, als wird Corona abebben nach einer Welle, dann wäre vielleicht 21 wieder ein Ram angestanden. Hat er das da irgendwie reingepfuscht oder war dann für die der Fokus einfach hundertprozentig auf diesen Rekord?
Es war der Fokus wirklich zu 100% auf dem Ganzen, wobei der ursprüngliche Plan war ja, dass ich das Ganze zweimal mache. Also einmal irgendwo bei uns in Österreich oder in Mitteleuropa und dann ein zweites Mal, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich auch da vor Ort die 914, also die aktuelle Bestmarke, verbessern kann, aber sicher nicht die 1000 schaffen kann. Und dazu braucht es halt die dünne Luft in der Höhenlage. Und ich habe mir gedacht, im schlimmsten Fall gibt es halt nur diesen einen Versuch, weil dass es bei uns in Österreich oder in Mitteleuropa hinhauen wird, da war ich mir ziemlich sicher. Und dass halt die Draufgabe sozusagen, das i-Tüpfelchen in Colorado auf wackeligen Fiers steht, das habe ich jetzt halt einfach so hingenommen, weil ich gesagt habe, ich trainiere jetzt so und ich stelle mich so darauf ein, dass es definitiv stattfindet und im schlimmsten Fall halt nur einmal und nicht zweimal.
Warst du da aus Autorensicht, war das für dich auch akzeptabel mit einem geplanten Doppelhöhepunkt und im schlimmsten Fall, dass es nur einen gibt ohne 1000 Kilometer?
Ich muss sagen, das Einzige, was ein bisschen schwierig gewesen wäre vom Spannungsbogen, war das Ram, das noch ein bisschen im Raum gestanden ist, so Ende 2020 eventuell, weil das ist ja dann so ein großer Brocken, den kannst du nicht wirklich auslassen im Schreiben. Und umgekehrt nimmt es dann leicht so viel Platz ein, dass es vielleicht schwierig ist, das in die Geschichte einzubauen mittendrin. Das mit den Generalprobe plus großen Versuch, das habe ich eher so gesehen als Befreiung, weil es den Druck genommen hat, weil ich wusste einfach, wenn das jetzt ein gutes Buch über das Vorfeld des Rekords ist und es kommen halt 960 Kilometer raus, dann wäre der Straps vielleicht semi zufrieden oder vielleicht wäre er ganz zufrieden gewesen, aber für mich hätte das Buch jetzt dieselbe Wertigkeit gehabt, also die, was soll man machen in der Corona-Situation? Für den Verlag vielleicht weniger, Verkaufsargument vielleicht weniger, für mich als Autor, glaube ich, das hat dann, hätte gut gepasst. Und es war für mich jetzt vielleicht sogar der Vorteil, dass es in Zeltweg passiert ist, weil ich wirklich präsent sein konnte. Ich meine, Colorado hätte mal geplant, dass ich mitfahre, aber mit den dann geltenden Corona-Regeln wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Ja, von dem her war es fast dann das Optimum im Nachhinein, wie es passiert ist.
Wenn ich jetzt so ganz naiv ins Blaue hinein frage oder behaupte, 24 Stunden mit dem Rad im Kreis fahren, füllt schon kein ganzes Buch, dann wären 11 Monate im Keller am Ergometer sitzen und trainieren, erst recht kein ganzes Buch füllen. Also vielleicht könnt ihr ganz kurz einen Überblick geben, was einem so erwarten wird in dem Buch.
Das war der Grund, warum der Straps auf den Berg geschickt worden ist, damit er nicht nur im Keller trainiert. Erste Antwort auf die Frage, ein Viertel vom Buch ungefähr dreht sich nur um den tatsächlichen Rekordablauf und es wäre kein Problem gewesen aus meiner Sicht, weil selbst dort in Zeltweg auf dieser kurzen Runde so viel Lustiges, Spannendes, Verblüffendes passiert ist, noch mehr zu füllen. Also von dem her ist es wirklich erstaunlich, was man da rausholen kann, gerade weil das dort unter so einem kontrollierten Umfeld und mit so einer kleinen Strecke, wo man einfach alles beobachten kann und so weiter, stattgefunden hat, war ja dann auch ganz spannend, was das Schreiben angeht. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, es ist wirklich, es geht ja um die Jagd nach dem perfekten Tag und da gehören halt diese Kellerstunden und diese ganzen kleinen Feilereien und die kleinen Details auch dazu. Und es ist wirklich so, dass wir halt gesagt haben, wir starten im August, September 2020 und begleiten wirklich das ganze Jahr chronologisch. Also im Grunde ist Straps sein Leben halt über ein Jahr aufgeschlüsselt.
Und du hast ja zum Beispiel im ersten Kapitel kommt vor das Raceround Austria, dann geht es ums Raceround Niederösterreich, also auch so ein paar Rückblicke, auch immer wieder Geschichten vom Ram so eingebaut, die halt irgendwie so mich beeinflusst oder geformt haben, wo wir viele Sachen gelernt haben, Rückschläge und Erfolge. Also es ist nicht ein trockenes Trainieren über 18 Kapitel, sondern schon gut durchsetzt mit spannenden Geschichten, die auch früher passiert sind.
Ja. Da fällt mir eine Aussage ein, wo wir schreiben, dass das deine Karriere jetzt quasi doch schon im Stadium des Ausfeilens ist, wo man sich halt dann die Gustus-Stückerl nur raussucht. Und auch das Buch sehe ich ein bisschen Revue passieren lassen, was passiert ist, was dich dorthin gebracht hat. Und im Grunde muss man ja wirklich sagen, so viele hervorstechende Herausforderungen gibt's für dich jetzt in der Disziplin nicht mehr. Und genau das wollten wir ja auch einfließen lassen, quasi so ein bisschen den Weg dorthin. Und wie du sagst, es war dann eigentlich gar nicht so schwierig, die Seiten zu füllen, wenn man so will. Hätten wir wahrscheinlich noch wesentlich mehr ausschweifen können. Und ich glaube, es ist eigentlich recht kurzweilig geworden, kurzweilig zu lesen und in deinem Alltag passiert auch so viel, dass man, glaube ich, kein Problem hat, genug drüber zu schreiben.
Ja, vielleicht, wenn du noch mehr schreiben willst, schreibst über den Flo, über seinen perfekten Tag beim Raceround Niederösterreich, genau, zum Beispiel.
Den werden wir jetzt bashen dann in der ersten Lesepassage.
Ja, ich befürchte Schlimmes. Wie gesagt, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich wurde nur vorgewarnt, dass mein Name fällt in der ersten Lesepassage, aber vielleicht gehen wir gleich mitten rein und liest uns einmal eine halbe Seite ungefähr, haben wir uns glaube ich auch so gesucht, vor.
Also die Passage läuft unter der Zwischenüberschrift beinahe ein Sprint. Die ersten Stunden, in denen sich der Organismus auf die nicht enden wollende Belastung einstellt, sind vergangen und der Systemcheck sagt ihm, dass alles in Ordnung ist. Er konzentriert sich auf Treten, Trinken und den Leistungswert auf dem Display. Letzteres nur aus Gewohnheit, denn sein Muskelgedächtnis lässt ihn die Zahl spüren, auch ohne sie vor sich zu sehen. Erst in einem anderen Stadium, wenn sein Geist beginnt, ihm Streiche zu spielen, entkoppelt sich die Wahrgenommene von der tatsächlichen Wahrheit. In diesen Zustand wird er hier nicht kommen, dafür reichen 600 Kilometer nicht aus. Hier macht das Tempo die Musik. Ein Rennen dieser Kategorie ist in seiner Wahrnehmung beinahe ein Sprint. Fehler zu vermeiden ist entscheidend. Es herrscht pure Rennstimmung und meist härtere Konkurrenz. Richtig hart wird es erst nach frühestens 12 bis 15 Stunden. Aber dann ist die verbleibende Distanz längst zu kurz, um ihn mental ernsthaft zu fordern. Es wird Teilnehmer geben, da sprechen wir jetzt konkret den Flo an, die einen halben Tag länger brauchen werden und für die wird es sich anders anfühlen. Für Christoph ist ein Rennen wie dieses rein körperlich eine Herausforderung und eine nüchterne Zahlenspielerei, wenn es läuft wie immer. Im Mittelteil läuft es diesmal sogar besser, wenn das noch möglich ist. Dass das genau dem entspricht, was von ihm erwartet wird, ist die Tragik des ewigen Siegers. Wer am nächsten Morgen in den niederösterreichischen Nachrichten, der kleinen Zeitung oder sonst wo von seinem Rekordsieg liest, wird sich nicht am Café die Zunge verbrennen. So vorhersehbar ist, was kommt. Die einzigen Fragen, die aufhorchen lassen? Wie viel schneller als der nächste Verfolger war er diesmal? Und wurde ein Rekord gebrochen? Christoph Strasser düpiert seine Konkurrenten. Viele davon sind immerhin gute Bekannte oder Freunde. Nicht gerne. Und wenn das Rennen ausgefahren ist, findet man ihn unter den ruhigeren. Aber wenn dann nicht eine anständige Packung zu Buche steht, rauscht nichts oder zumindest kaum etwas im Blätterwald. Er selbst gewinnt lieber knapp nach einem harten Duell als einsam an der Spitze. Auf dieser Strecke, den knapp 600 Kilometern rund um Niederösterreich, wird es nur eine Stunde Vorsprung sein. Quer durch Amerika, von West nach Ost, wo seine Stärken kumulieren, waren es schon 1,5 Tage. Das lässt die hinter ihm blass aussehen. Dabei ist es nicht ihre Schuld und auch nicht ihr Unvermögen, sondern seine Eigenschaft, alles, was dieser Sport von einem Athleten verlangt, in einer Person zu bündeln. Er aber verneint weiterhin hartnäckig ein ganz besonderes, herausstechendes Talent für die Langstrecke. Ein Zitat vom Christoph aus dem Buch, das direkt darunter steht. Mir fällt auf, dass die äußere Wahrnehmung meiner Ergebnisse und Leistungen sehr oft auf den aktuellsten Zeitraum, die vergangenen paar Jahre, beschränkt wird. Das mag zugegebenermaßen für den Neuling oder Quereinsteiger einschüchternd wirken. Aber viele sehen nicht, wie lange ich den Sport schon mit vollem Ernst und Hingabe betreibe. Seit mittlerweile gut 15 Jahren trainiere ich diese hohen Umfänge. Da gab es kein Jahr mit weniger als 1000 Stunden Trainingszeit. Und die stärkste Phase meiner Karriere hat erst nach etwa 8 Jahren begonnen. Kontinuität und Geduld sind also enorm wichtig, um sein bestmögliches Level erreichen zu können. Viele wollen nach kurzer Zeit schon an der Spitze mitfahren und sind dann enttäuscht, wenn das nicht klappt. Ich wehre mich dagegen, als Übermensch gesehen zu werden. Ich bin sicherlich übermäßig geduldig und fleißig in der Vorbereitung, habe gute körperliche Voraussetzungen. Aber trotzdem ist alles ein Ergebnis von viel investierter Zeit und Arbeit. Und von großer Leidenschaft, denn ich liebe den Radsport wirklich, habe immer noch Freude in mir. Sonst würde ich das nötige Training nicht durchziehen können. Es gibt auch Fahrer, die vorübergehend schneller fahren oder weniger pausieren, aber immer auf Kosten des jeweils anderen Faktors.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil wenn wir gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort könnt ihr es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende. Wenn ich jetzt meine Textanalyse-Skills aus der Schule auspacke, fällt mir gleich auf, das ist von einem neutralen Erzähler aus der dritten Person beschrieben. Hat das einen künstlerischen Hintergrund oder war das eine Entscheidung oder ist das einfach im Schreibeprozess so entstanden?
Kurz gab es schon die Überlegung, nachdem das ja oft Spoiler-Alarm irgendwie so gemacht wird, dass Biografien von Ghostwritern irgendwie in der Ich-Perspektive des Protagonisten geschrieben werden, ob das da eventuell eine Option wäre. Punkt 1, es hätte mich wahrscheinlich weniger interessiert, weil das dann wirklich sehr intim ist und ich das eigentlich nicht gut finde. Ich finde das eigentlich einen nicht besonders guten Ansatz, zumindest dann, wenn es nicht wirklich eine Biografie ist, wo sehr viele biografische Daten drin sind. Also sobald ich da irgendwas interpretiere, ist es für mich wichtig, dass das in der dritten Person ist und eben abgegrenzt von der tatsächlichen Aussage von Christoph. Das ist das Erste. Und zweitens, glaube ich, ist es spannend, weil man halt zwischen Innen- und Außenperspektive ein bisschen wechseln kann, weil sonst bin ich halt sehr eingeschränkt. Der Straps wird sich über sich selbst jetzt was anderes denken als das Publikum oder ich als Autor. Dementsprechend ist es sehr schwer rüberzubringen, glaube ich, wenn man in der Ich-Perspektive gefangen wäre.
Und ich habe das Konzept dann auch recht gut gefunden, weil erstens ist es klar, dass du der Autor bist und wenn du als David Misch das Buch schreibst, finde ich es gut, dass du das aus deiner Perspektive, aus der Außenperspektive schreibst. Und mir ist dann aber schon aufgefallen, wie man so die ersten Kapitel, wie du mir das geschickt hast und ich habe es mir durchlesen können, haben wir bei manchen Dingen gedacht, die Darstellung war mir ein bisschen zu
gehoben. Also ich bin mir selber vorgekommen, du liest mir jetzt über einen großen Superstar und ich selber empfinde mich als viel bescheidener und ich will da jetzt nicht tief stapeln oder so, aber wir haben uns dann im Prinzip auf das geeinigt, dass wir das halt irgendwie entkräften oder einfach beide Sichtweisen teilweise sagen, weil ich dann auch so Zitate geschrieben habe oder so ein paar Gedanken zu dem Ganzen und du hast das dann einfach so eingebaut, dass man quasi die Geschichte, die du schreibst, sieht und liest und dagegen dann immer persönliche Ansicht von mir. Das heißt, man kann das schön gegenüberstellen.
Genau. Ich habe mir dann öfters auch gedacht, ich teile die Ansicht und ich kann mir auch vorstellen, dass man das über sich selber generell nicht so easy lesen kann oder man hat ja natürlich logischerweise von sich selbst eine ganz andere Perspektive, aber wenn ich jetzt mal überlege, es greift einer in Berlin ins Buchregal, der dich nicht kennt, aber nur die Geschichte kennt und der googelt dich dann und der sieht die ganzen Rekorde und Ergebnisse, ist deine Innenperspektive natürlich jetzt auch nicht unbedingt das, was sich die Person denken wird. Ne? Also es wird sich ein Tour de France Rekordsieger auch über sich selber das denken, was er sich ja denkt, und dann gibt es einfach eine Außenperspektive, die, und keine davon ist richtig oder falsch, sondern es ist einfach ein bisschen eine andere, logischerweise eine andere Perspektive, und die ist vielleicht auch ganz spannend, das gegenüberzustellen irgendwie.
Aus meiner Wahrnehmung würde ich sagen, der Straps ist einer der Sportler, die aufgrund ihrer Leistung zu diesem Status gekommen sind und er selbst relativ wenig medial dazu beigetragen hast. Und wir haben in der letzten Folge, wo du da warst, auch schon ein bisschen drüber gesprochen, über die Diskrepanz zwischen Marketing und tatsächlicher Leistung. Würdest du sagen, dieses Buch tragt da in irgendeiner Weise dazu bei, das hoch zu stilisieren, die Leistung, oder würdest du sagen, die damit verbundene Aufmerksamkeit ist leistungsgerecht in dem Fall?
Genau, das knüpft eigentlich auf das Vorhergesagte gut an, weil aus meiner Sicht, mir ist klar, dass man sich nicht selbst loben möchte. Mir ist klar, dass der Straps am Boden bleiben will. Auf der anderen Seite glaube ich, es gibt wenige Leistungen, die heuer erbracht worden sind im Sport insgesamt, die mich jetzt als Zuschauer mehr begeistern, inspirieren. Also ich möchte jetzt nicht vergleichen, ob es schwieriger ist, einen 50 Meter Kraul-Weltrekord aufzustellen oder das. Das ist überhaupt nicht wichtig, aber es inspiriert mich extrem. Ich kenne viele, die es extrem inspiriert, und warum soll man das nicht loben dürfen? Also wann immer etwas vielleicht überhöht erscheint, geht das auf meine Kappe, geht nicht auf die Kappe vom Straps, aber ich würde sagen, man darf auch loben und man darf Dinge mal positiv sehen und nicht zynisch oder gleich wieder entwerten, oder das ist, glaube ich, durchaus vielleicht was eh zu wenig passiert in der Gesellschaft, und es schwingt einfach ehrliche Begeisterung mit, und ich glaube, es wird der Leistung vollkommen gerecht. Ich glaube, wir überhöhen überhaupt nichts, es ist im Grunde genau das, was es ist, und es sollte noch viel mehr Aufmerksamkeit dafür geben, vermutlich.
Weil ich mir immer denke, es ist jetzt niemand ein besserer Mensch, der 6-mal ein Race Across America gewonnen hat oder 1000 Kilometer in 24 Stunden fährt. Aber es stimmt schon, dass das voll passt, wenn man das würdigt. Und ich glaube, für mich selber ist es wichtig, dass ich in meiner Person, wenn ich daheim bin, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, dass ich jetzt nicht daherkomme und sage, okay, ich bin so super, weil ich habe das und das geschafft, sondern da bin ich der ganz normale Christoph. Aber dass es natürlich von außen gesehen schon gerechtfertigt ist, dass man 6 Ram-Siege und die anderen Dinge eben wertschätzt, das habe ich auch schon gelernt und ich fühle mich da durchaus wohl, aber ich versuche, dass das nicht mein Selbstbild zu stark beeinflusst, dass ich dann wirklich glaube, ich bin der Supermensch schlechthin, weil ich halt diese Leistungen geschafft habe.
Ich meine, genau, und den Bonus, den dein Bekannter oder dein Freund hat, ist natürlich, ich würde das jetzt wahrscheinlich auch nicht über jeden schreiben, so wie ich wahrscheinlich nicht über jeden Radlfahrer oder Ausdauersportler so ein Buch generell schreiben würde. Da gibt es ja auch so gewisse Geschichten, wo das dann nicht so gut ausgegangen ist. Und es ist ja Vertrauensverhältnis von beiden Seiten da, und der Leser muss jetzt einfach mal glauben, dass diese überschwängliche Berichterstattung stimmt. und ich glaube, es passt einfach, weil es charakterlich einfach zu dir passt. Also man kann das schon als Hommage an den Menschen Strasser sehen, vielleicht im Hintergrund. Aber vielleicht nur eins dazu, die Bescheidenheit, die viele dann suggerieren, ist ja oft nicht unbedingt bescheiden. Aber wie viele Minister gibt es, die sagen, na, ich mache es natürlich nicht wegen mir, sondern ich mache es nur, weil ich dem Land dienen will. Also ob das dann tatsächlich bescheidener ist. Also es sagt ja keiner, dass du deine Sachen, ich meine, du machst deine Arbeit gut und ich glaube, man kann dann dementsprechend darüber berichten. Besser als viele Minister vielleicht.
Womit wir dann zum nächsten Ausschnitt kommen, den du uns mitgebracht hast. Ich bin schon ganz gespannt, auf was die Auswahl gefallen ist.
Und zwar unter der Zwischenüberschrift Sorry, Jungs. Auch wenn hier beim RAN nur 98% reichen, die Höhenmeter nehmen kein Ende. Er wundert sich, dass das auf dem Papier unspektakuläre Streckenprofil in die Realität übersetzt, das hergibt. Eine kleine Lücke in der Planung, die ohne Konsequenzen bleibt. Diesmal. Er denkt nicht daran, wie schwer es Florian fallen wird, diesen Abschnitt zu bewältigen. Der grinst daneben. Im Zieljahr, dann werden sie wieder dieselben sein, werden ihre Geschichten austauschen, als wären sie ein und dasselbe Rennen gefahren und nicht zwei gänzlich unterschiedliche. Wenn so etwas erlaubt wäre in Zeiten von Corona, würde Christoph dann einfach in der Menge der Feiernden untergehen. Nur bei der Siegerehrung, mit seinem leicht beschämten Gesichtsausdruck, so als sei es seine Schuld und nicht sein Verdienst, kurz wieder im Mittelpunkt stehen. Florian würde ihn beklatschen, sich ausnahmsweise als Konkurrent ehrlich freuen und, noch wichtiger, schon das nächste Bier bereithalten. Vielleicht auch etwas härteres. Und auch der Erste, der Zweite und jeder andere Verfolger wären willkommen, mit anzustoßen. So würde es sein und so wird es wieder sein, denn so ist die Szene. Auch wenn von Zeit zu Zeit einer hart daran arbeitet, das zu ändern. Wenn es nach Christoph Strasser geht, ist das Ziel gleichzeitig der Schlusspfiff des überlangen Ego-Trips, bei dessen Ertönen er am liebsten sagen würde, sorry Jungs, dass ich euch schon wieder geschlagen habe. Das sagt er natürlich nicht tatsächlich, ist hin und wieder aber knapp dran. Und dann wieder ein Zitat vom Christoph. Manchmal spüre ich beinahe das Bedürfnis, mich zu entschuldigen. Wenn ich beispielsweise sehe, wie ein guter Kollege wie Patrick Grüner beim RAH dreimal in Folge Zweiter hinter mir wird und bei der Siegerehrung dann so unglücklich neben mir steht. Er hat genauso hart gekämpft und im Rennen alles gegeben. Trotzdem war er wieder nicht vor mir. Da bin ich ziemlich empathisch. Aber andererseits denke ich auch immer an Juri Robitsch zurück, der zu Lebzeiten bis auf eine einzige Ausnahme beim RAM 2009 jedes Rennen, bei dem er das Ziel erreichte, auch gewinnen konnte. Sich mit ihm zu messen, war auch für seine damaligen Konkurrenten eine geniale Erfahrung. Keiner war Jure böse, weil er nicht an ihm vorbeikam. Es war vielmehr ein Ansporn, das eigene Training zu verbessern und an sich zu arbeiten und um sich ihm eines Tages wenigstens anzunähern. Insofern hoffe ich auch, dass ich durch meine Ergebnisse die anderen motivieren, den Sport insgesamt weiterbringen und Menschen dazu begeistern kann, sich einmal an einem Radrennen zu versuchen. Nicht andere Fahrer zu frustrieren, sondern zu zeigen, was möglich ist, ist mein Antrieb.
So, jetzt bist du tatsächlich Flo namentlich auch erwähnt worden.
Wie geht's da jetzt damit?
Ja, wenn das schon das Schlimmste war, damit kann ich gut leben. Das haben wir eh schon zur Genüge ausgeführt, dass wir nicht das gleiche Rennen gefahren sind. Das ist, glaube ich, wirklich eine gute Formulierung, die kann ich da wirklich unterschreiben und so stehen lassen kann. Das war nicht das gleiche Rennen für uns zwar.
Jetzt hast du beide Passagen, die wir bis jetzt gehört haben, ausgesucht übers Race Around Niederösterreich, weil das natürlich auch in dem Jahr quasi, ich will nicht sagen ein Trainingswettkampf war, sondern es war der erste richtige Wettkampf. Ich bin immer so persönlich der Meinung, dass ich keine Trainingsrennen fahren möchte, sondern Rennen ist Rennen und da gibt mir immer sein Bestes. Aber es war natürlich in dem Jahr wichtig, eine Standortbestimmung zu haben, wissen, bin ich auf einem guten Weg, wissen, habe ich vielleicht einen Schritt vorwärts gemacht und bin ich quasi auf Kurs Richtung 24-Stunden-Weltrekord. Aber es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass da jetzt das halbe Buch über das Race Round Niederösterreich stattfindet. Das ist auf keinen Fall so, sondern du hast zum Beispiel auch Passagen drinnen eben vom Wandern in der Off-Season, in der trainingsfreien Zeit, vom Ausgleichstraining quasi. Und das, was du mir im Vorfeld gesagt hast, welche Passage du als nächstes ausgesucht hättest, entstammt eben dieser Periode.
Genau, also vielleicht da, wir dürfen ja nicht zu viel vom echten Rekord preisgeben, weil sonst kauft keiner mehr das Buch. Deswegen haben wir mehr von vorne ausgesucht und tatsächlich haben wir zwei kleine Passagen aus einem Kapitel jetzt gehört. Und das Buch dreht sich schon sehr viel ums Rundherum, um die Atmosphäre, ums Nachdenken während Bergtouren und so weiter. Also ich glaube, ein bisschen vielschichtiger, als was wir jetzt gehört haben, aber vielleicht nur auf das Thema zurückzukommen mit dem Flo und mit den Wettkämpfen. Ich meine, das ist für mich auch wirklich das Schöne an dieser Szene, dass sich die Szene hoffentlich auch bewahren wird, dass trotz dieser eklatanten Unterschiede die Menschen schon auf Augenhöhe sind und jeder leidet halt und auch du leidest, aber halt auf einem anderen Level. Und das Schöne ist auch oft mit diesen gestaffelten Starts, dass man sich dann auch zu relativ späten Zeitpunkten noch sieht. Also es ist nicht wieder ein Marathonlauf, wo man halt nach zwei Stunden natürlich der Sieger mit zwei Stunden Vorsprung ins Ziel läuft, sondern und man den ab Minute eins nicht mehr sehen kann, sondern ihr habt euch ja dann, glaube ich, nach 300 Kilometer am Semmering-Anstieg getroffen und zu dem Zeitpunkt sind beide schon lange unterwegs, aber es geht dann halt eine Lücke auf, die auch faszinierend ist und wo man halt wirklich sieht, was das eigentlich bei dir für einen Leistungssportcharakter hat. Und ja, da geht schon was weiter und der Flo, glaube ich, hat es dann schmerzhaft erfahren müssen, dass er dann nur einen halben Tag Rückstand aufgerissen hat, aber mir wird es ja genauso gehen, von dem her, Flo, möchte ich dich nicht zu viel, zu viel beleidigen.
Und ja, nein, bin ja überhaupt niemandem böse und wir sind auch. Es weiß auch jeder und jeder in der Szene kann sich selbst, glaube ich, ganz gut auch verorten. Das ist auch das, was wir schon oft angesprochen haben, der Unterschied zwischen Rennen, Projekt. Und das Schöne ist dann halt wirklich im Ziel, wenn man die Fever-Tree-Bar, das Schöne ist dann wirklich im Ziel, wenn man die Fever-Tree-Bar beanspruchen für uns und dort unsere Getränke mischen und dann alle verteilen.
Ja, ich kann mich erinnern, beim Race Around Austria ist einmal passiert, dass der Kogi, der Teamchef damals, dann zu später Stunde hinter der Bar gestanden ist und das übernommen hat und er dann den Ausschankbetrieb übernommen hat. Das ist dann das höchste Level.
Vielleicht kommen wir jetzt dann auch gleich zu dieser Passage, zur angesprochenen in der Off-Season, wo ein bisschen reflektiert wird über die anderen Faktoren außer die reine körperliche Leistungsfähigkeit.
Kein Problem mit kleinen Schritten. Vom Gipfelkreuz blickt Christoph auf den nächsten Gipfel, dann neben den nächsten und daneben. Er denkt keine Sekunde an die entfernte Belohnung, sondern genießt die kühle Luft und die stechend klare Sicht. Er hält sich nicht lange auf, denn der Abstieg wird mitgestoppt. Unten, in den Ausläufern des Waldes, steht sein Wagen sicher geparkt. Es wird sich gut anfühlen auf der Heimfahrt, denn es hat sich schon jetzt ausgezahlt. Bergab spielt er mit dem Gelände und unter seinen festen Bergschuhen. Er verfällt in ein gemäßigtes Traben, läuft ein paar Schritte und bremst sich, als es steiler wird. Schnell wieder ein, damit der Muskelkater die kommende Tour nicht verhagelt. Christoph kann dosieren, wenn es das Programm so vorsieht, und hat mit kleinen Schritten kein Problem. Ein schnell abgebranntes Feuerwerk versetzt im Ultracycling keine Berge. Etwas Euphorie ist dennoch erlaubt. Und manchmal, so wie heute, bei einem kleinen, einsamen Abenteuer, ist weniger Denken gleich mehr Genießen. Das tut der Moral gut und, in Maßen praktiziert, auch der Leistung. Freude muss immer der Antrieb bleiben und er ist es für Christoph Strasser geblieben, über all die Jahre. Aber ein langer Atem ist es, was ihn zum Profi macht und zwischen den vielen hervorstechen lässt. Dazu gehört, das Bevorstehende weder zu fürchten, noch es zu stark herbeizusehnen, denn beides wäre schädlich für das klare Urteilsvermögen und die nüchterne Umsetzung. Christoph weiß, er ist nicht als das Uhrwerk geboren, als dass sie ihn heute sehen und auf dem Rad zu fürchten gelernt haben. Er weiß, er kann kometenhafte Höhenflüge erleben, aber auch heftig einbrechen und sich dabei selbst bemitleiden, bis nur die helfende Hand ihn wieder in die Spur zu bringen vermag. Seine Konkurrenz mag das vergessen haben, denn wann wäre dieses unberechenbare Element das letzte Mal für Außenstehende sichtbar hervorgetreten? Dennoch, Christoph kennt die emotionalen Achterbahnfahrten wahrscheinlich besser als so manch andere in seiner Liga. Er kennt sie und respektiert sie als Teil seines Wesens. Er hat gelernt, sie zu einer Stärke umzupolen und wenn nötig und auch sonst bereitwillig Hilfe anzunehmen. Sein Weg an die Spitze war kein alleine beschrittener, worauf er stolz ist. Stolzer noch, als ginge es alleine auf seine Kappe. Von Beginn an maß er dem richtigen Umfeld eine große Bedeutung bei, gab Verantwortung ab und, wie im Falle von Rainer Hochgatterer, dem Macher seines ersten Ram-Siegs im Hintergrund, auch die unabhängige Kontrolle über den Fortgang seines Sportlerlebens. Christoph Strasser ist äußerst harmonie- und auch motivationsbedürftig, braucht die richtige Chemie im Team, die Briefe und Nachrichten von zu Hause, den Zuspruch. Es muss allen gut gehen, damit es ihm und seinen Beinen gut geht. Dann kann er auf der Welle mitschwimmen und sie zum Tsunami aufbäumen, der ihn tagelang trägt, bis der nächste Rekord zu Buche steht.
Ein wiederkehrendes Thema in der Offseason. Straps jammert über Spotzen von ein bisschen Bergwandern. Nicht mal Bergwandern, sondern Bergspazieren wird jetzt vielleicht ein erfahrener Alpinist das vielleicht nennen oder jemand, der mehr wandert als der Strapp.
Genau, ja, das ist das Lustige, weil immer, wenn man ihn dann hört, ja, ich bin 20 Minuten Schrebergartenrunde gelaufen und jetzt tut mir seit 3 Wochen das Knie weh, dann merkt man einfach auch, wie schön das ist, dass so spezialisierte Menschen, die so Großes leisten, dann auf der anderen Seite in manchen anderen Bereichen Nockerpatzeln sind.
Ja, das stimmt und das sage ich auch mit einer Freude. Also ich stehe voll dazu, dass ich außer Radlfahren andere sportliche Aktivitäten überhaupt nicht kann. Wobei, ein bisschen auf die Berge bin ich jetzt schon mehr unterwegs gewesen. Ich war zum Beispiel jetzt am Geierhaupt, das ist 2417 Meter hoher Berg, der ist gar nicht so leicht zum Aufgehen von der Ostseite. Und ja, macht mir einfach Spaß. Also ein bisschen was geht jetzt schon. Ich habe das in den letzten beiden Jahren ein bisschen verfeinert, weil es einfach lustig ist, wenn man weiter aufgehen kann, ohne dass man am nächsten Tag komplett zerstört ist, als nur am Grazer Schlossberg und wieder ober. So fange ich nämlich jedes Jahr an, aber ich habe dann schon so das Ziel im Hinterkopf, ein paar größere Touren zu machen, weil es einfach wirklich für den Kopf irrsinnig schön ist und man dort dann wirklich so ja zur Ruhe und sich selber oft findet.
Na und bei Hair Days, wie man gerade letztens wieder gesehen hat, gibt es am Berg auch viele, aber das ist ein anderes Thema.
Genau, war ich mit Franz Preis unterwegs am Hochschwab. Er ist ja wahnsinnig gut in den Bergen unterwegs und macht auch Bergläufe und so. Und es war für mich so irgendwie ein Höhepunkt, dass ich mit ihm da mithalten kann. Hab natürlich ein paar Tage dafür gebüßt im Nachhinein, aber das war es wert.
Hast ein zu frühes Feuerwerk abgebrannt.
Sozusagen, ja.
Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Zug gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schon drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sie auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswaschst. Und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber im Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst. Das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht, das heißt, die sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben. Es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viel verschiedene Sportdrinks und Recovery Shakes man sich da drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral, also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich auch schon ganz oft, weil wir haben ja die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur Und da gibt's immer wieder gutes Feedback. Also den Leuten taugt's einfach. Und deswegen hat Kiga uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben. Weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch15 direkt im Kigo-Shop. Und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at. Das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert.
Werbung Ende. Du hast es vorher angesprochen, also das Spezielle für dich als Autor und als Beobachter und teilweise Teil des Teams, womit du selber, glaube ich, nicht gerechnet hast, weil wie wir losgefahren sind und ich zu dir gesagt habe, du setz dich ins Auto, ich mag nicht die ersten paar Runden fahren, warst relativ überfordert, glaube ich, mit deinem Notizblock, damit hast du nicht wirklich gerechnet.
Genau, ja, ganz der klassische Praktiker, das ist mir gleich alles runtergefallen und der Führerschein war nicht eingesteckt. Es war natürlich ideal, weil ich doch relativ lang im Pace Car mitgefahren bin und wir haben uns das jetzt nicht ganz konkret ausgeredet. Also ich mir gedacht, ich werde dann halt hinten nochmal einsteigen und netterweise habt ihr mich dann quasi integriert und ich durfte auch das Pace Car lenken. Nur nachdem ich das jetzt seit einiger Zeit nicht mehr aktiv gemacht habe und man glaubt echt nicht, wie viel man auch dafür Skills braucht, um halt dann mit 2 Meter Abstand hinter dem Radlfahrer in der Nacht herzufahren. Und auch diese sehr unspektakuläre Zeltwegstrecke war dann gar nicht so unspektakulär, weil ein paar ziemlich interessante Kurven drin waren, schlecht ausgeleuchtet, schlechte Fahrbahnbegrenzung, also es war dann recht sportlich irgendwie das Hinterherfahren und hat dann das Tempo noch einmal verdeutlicht, mit dem du dann gefahren bist.
Ich habe im Nachhinein gehört, dass David, du den heißesten Reifen gefahren bist hinter mir. Ich habe gar nicht mitgekriegt, wann ihr gewechselt habt oder wer jetzt gerade da war. Das ist im Gegensatz zum Ram, wo man irgendwie den Schichtbetrieb hat und Tag- und Nachtschicht war es und viel Kontakt hat, da war einfach so Auto war kurz weg, plötzlich war es wieder da und es sind andere Leute drinnen gesessen, ich habe nicht gewusst. Aber mir ist immer noch aufgefallen, in einer gewissen Konstellation war das Auto ganz dicht hinter mir. Und das hat mir natürlich gut geholfen, weil es von der Beleuchtung her optimal war. Und im Nachhinein habe ich gehört, das war immer dann der Fall, wenn du am Steuer gesessen bist.
Genau, wenn ich das Bier auf die Seiten gestellt habe und mich ans Steuer gesetzt habe. Wir haben uns dann eh relativ gut eingespielt. Der Hause neben mir war ein guter Co-Pilot und das hat dann gut gepasst. Und es ist die Sicherheit dann schnell wieder zurückgekommen. Also ich habe ja auch relativ viel betreut und das war Gott sei Dank dann auch ein Pluspunkt. Aber es ist schon ein rasanter Ritt und du hast ja selber auch im Buch dann irgendwie gesagt, dass du öfters mal gedacht hast, hoffentlich fliege ich nicht aus der Zielkurve in mein eigenes Auto rein und pick dann in der Seitenwand vom Caddy.
Aber wenn du nicht mit einem heißen Reifen im Straps hinterhergejagt bist eben mit deinem Notizblock und du hast das gesagt, durch dieses kontrollierte Umfeld kann man so die Stimmung viel besser einfangen als beim Rennen durch Amerika, wo man 3 Sekunden am gleichen Ort ist und dann ist man weiter und man kriegt eigentlich kaum, also man kriegt viel landschaftlich mit, aber die Stimmung kann man viel schlechter einfangen als bei so einem Event.
Genau, also es ist halt nicht so überladen mit Abenteuer und Handlung und so weiter, weil man halt jetzt nicht durch 3 Wüsten und 5 Steppen fährt, aber umgekehrt war es halt total lustig, weil so viel Anekdoten da passieren. Also Leute, die neben einem stehen, was die so erzählen, was quasi die Profi-Radlfahrer-Gruppe erzählt und was dann die Pensionisten-Gruppe erzählt, die 5 Meter daneben steht, die dann auch der Meinung waren, das wird ja sowieso abgesagt, wenn es da nur ein Tropfen Regen fällt, wo man sich dann schmunzeln muss als Szene-Kenner, weil man weiß, okay, der Straps steigt sicher nicht ab, wenn es nicht jetzt gerade zum Schneien und zum Hageln anfängt im Juli. Und sowas fängt man natürlich super ein, weil man einfach 24 Stunden auf einem sehr kleinen Fleck Erde verbringt und wirklich auf der Tribüne stehen kann und neben dem Soldatenzelt und neben einem Betreuerzelt und so weiter.
Das hat es auch für die Betreuer wirklich sehr, sehr angenehm gemacht, weil einfach das Ganze aus Betreuersicht ein bisschen entspannter war, weil wenn man den Übergang oder die Übergabe, den Wechsel verpasst hat, okay, dann fährt es halt eine 7-Kilometer-Runde und dann machen wir es eine Runde später. Es ist halb so schlimm, kann ich nochmal schnell aufs Klo gehen, kann ich mir noch Wurst genehmigen. Und also es war wirklich so ganz spezielle Stimmung und ich denke, du hast es auch versucht einzufangen und das hören wir dann jetzt auch in der nächsten Passage.
Also nur zur Erklärung für alle, die dir jetzt die Zweideutigkeit vermuten, in dem, was du gesagt hast, Flo, du meinst jetzt wirklich die Nahrungsaufnahme, weil du gesagt hast, sich eine Wurst gönnen.
Hol deine Gedanken mal aus der Gosse, bitte. Ich meine, ich denke, das war komplett unmissverständlich, was ich gesagt habe. Eine Wurst essen, ja, das war gemeint, ja.
Komplett unmissverständlich sind wir jetzt auf Stunde 20 gesprungen, also zum unmittelbaren Rekordversuch. Und da würde ich auch ganz gerne jetzt noch eine kurze Passage von vorm Start vorlesen. Noch 25 Minuten. Der Gewitterturm südlich des Flugfelds hat seine Farbe von weiß-grau zu schwarz gewechselt. Ein Wolkenschleier zieht von den Hügeln im Norden über das Gelände. Der Blick nach Osten entlang des Murtals ist wenig verheißungsvoll. Eine weiße Wand, ungemütlich. Stürmischer Westwind kommt auf und noch immer herrscht im Startgelände unnatürliche Ruhe, als würde doch noch jemand in letzter Sekunde den Stecker ziehen. Immerhin, ein paar Zuseher haben sich mittlerweile auf den Erdwall verirrt, der den Flugplatz von der direkt angrenzenden Autobahn trennt. Der Lärm ist ohrenbetäubend. Steht man auf dem Wall, bekommt man die volle Breitseite des vorbeiziehenden Lebens ab. Keiner der Vorbeifahrenden kann ahnen, was nur ein paar Meter hinter dem Begrenzungszaun gleich seinen Lauf nehmen wird. Geht man ein kleines Stück weiter den Hügel hinab, in Richtung der Streckenbegrenzung, stirbt der Lärm und man ist wieder bei der Sache. Irgendwo da hinten, zwischen den militärgrünen Uniformen und Bannern, schwingt sich der Hauptdarsteller in schwarz-weiß-gelb auf ein viel zu kleines Damenrad in rosa-violetter 90er-Jahre-Lackierung. Der letzte komfortable Toilettengang vermutlich. Zwei ältere Herren mit überdimensionalen Teleobjektiven und vermeintlich großem Radwissen unterhalten sich über Sinn und Unsinn des kürzlich absolvierten Höhentrainingslagers. Sie kennen jedes Detail zur Vorbereitung der letzten Monate. Was sie besorgt, ist das Wetter. Hitzig geht es in der Diskussion zur Sache. Es wird gehadert, das Schlimmste befürchtet. Die einhellige Meinung? In 2 Stunden hat sich das so oder so erledigt, denn wenn es erst richtig zu regnen beginnt, wird der Versuch doch sicher abgebrochen. Wahre Experten des Sports. In Hörweite sammelt sich eine stillere Gruppe merklich ausgemergelter Gestalten mit der üblichen Radfahrerbräune. Im Unterschied zu den überinformierten Zaungästen handelt es sich um echte Insider, nämlich Rennfahrer wie Lukas Kienreich, der Christoph Strasser gut kennt. Hier weiß jeder, einen Abbruch wird es, Sturz oder schwere Komplikationen ausgenommen, bei ihm niemals geben. Niemand weiß allerdings so recht, was in diesem Moment zu tun oder zu sagen ist, ob noch Zeit bleibt für einen letzten Glückwunsch, eine Aufmunterung, wie es bei einem offenen Rennstart unter Trainingskollegen üblich wäre. Die Zurückhaltung siegt und es ist nicht leicht, an den Athleten heranzukommen, denn das Bundesheer regelt den Zutritt in die Betreuerzone streng. Hier wird das Alleinsein des Sportlers im Moment der Wahrheit offensichtlich. Bei aller moralischen Unterstützung von außen. Die Verantwortung liegt nur auf Christophs bald schon tief über den Zeitverlenker gebückten Schultern.
Also jetzt wirklich den Rekordversuch perfekt angeteasert, glaube ich, mit dieser kurzen Lesepassage.
Sie würde ja noch weitergehen. Wir haben eigentlich uns überlegt, dass du noch eine Seite dazu liest, aber damit es jetzt nicht zu viel wird, kannst du vielleicht nur eine Anekdote so frei erzählen, nämlich das, was mir so gefällt, das habe ich dann auch mit meinem Papa besprochen, weil der war auch vor Ort zuschauen. Und du hast dann nämlich auch so ein Gespräch beobachtet, weil du hast nämlich auch so ein Gespräch belauscht, wo mein Papa mit einem anderen Zuschauer sie unterhaltet bzw. zuhört und das kannst du so cool erzählen.
Genau, also man muss ja leider auch ein bisschen indiskret sein. Ich finde das immer ein bisschen blöd oder ambivalent, weil ich glaube, ich wäre kein guter Journalist, weil eigentlich taugt mir das nicht, wenn ich Leute belauschen muss. Aber in dem Fall habe ich natürlich alle Hemmungen über Bord geworfen. Und wir sind da gerade, die Claudia, meine Frau und ich, sind mit Severin Zotter zusammengesessen und haben halt gerade über den Rekord philosophiert. Und am Terrassengeländer im Regen geschützt ist dein Papa gestanden und hat halt runtergeschaut auf die Strecken, wo du gerade vorbeigezogen bist an Startziel. Und es ist halt neben ihm ein sehr enthusiastischer Zuseher auch gestanden und hat ihn halt getextet über alle möglichen Fakten und irgendwann einmal hat er dann trocken, so wie wir das halt verstanden haben, von 2 Meter Entfernung gesagt, ja, das ist eh mein Bub. Und plötzlich war dann das Gespräch gekippt und ist ganz anders weiterverlaufen und der Herr war dann merklich stiller und dein Papa hat dann das Gespräch übernommen und dann haben sie sich halt unterhalten, dass du dann für das quasi eh das richtige Alter hast, weil für was Schnelles quasi war das jetzt schon, wärst schon drüber, aber für das geht's halt gerade noch und so. Das war ganz, ganz lustig, aber ja, das ist eh mein Bub, das war schon ganz.
Ich war leider natürlich nicht dabei, aber ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie mein Papa mit Geduld zugehört hat und dann zu gegebenen Zeitpunkt, als ihm quasi das zu viel geworden ist, was ihm da auf einem einprasselt und dann sagt, ja, ich weiß eh, es genau. Ist mein Bub. Ja. Passt super.
3 Sportbücher, ein Roman, eine Dissertation. Wie geht's jetzt bei dir autorenmäßig weiter? Hast du noch was geplant zu schreiben?
Jetzt hast du Herr Bill unter den Tisch fallen lassen. Die Bachelorarbeit. Nein, tatsächlich ist jetzt schon konkret in der Pipeline ein Buch, das im Lektorat ist, so ein Kurzgeschichtenband, also wieder was Literarisches. Das soll nächstes Frühjahr erscheinen wahrscheinlich, ist von Corona jetzt ein bisschen ausgebremst worden, also hätte eigentlich im Sommer 21 erscheinen sollen, aber hat nicht viel Sinn gemacht in der ganzen Situation. Das wird sich Außen-Innen nennen und hat so ein bisschen eine sozialkritische Kurzgeschichten-Geschichtensammlung sein. Und als zweites dann noch ein Roman, der jetzt da gerade beim Verlag liegt, eventuell für Ende nächsten Jahres. Das sind so die Geschichten. Also auf der Sportseite momentan nichts geplant, aber wer weiß, was der Straps noch alles für, wenn er dann die 1200 Kilometer angeht für 24 Stunden, dann bin ich wieder dabei.
Sehr umtriebig als Autor, David. Also, kauft's alle Davids Bücher, kauft's in Straps seine Bücher, kauft's alle Bücher. Und kauft's es nicht beim großen Online-Händler, kauft's es im Ultracycling-Shop, dann kriegt ihr zwar eine Provision, oder kauft's es bei der Bibliothek oder Buchhandlung, oder kauft's es bei der Buchhandlung eures Vertrauens.
Kaufst du bei der Bibliothek Bücher?
Ja, deswegen habe ich mich ja korrigiert.
Das ist das literarische Spezial im Sitzfleisch-Podcast.
Ich hätte gehofft, das kann man einfach übergehen und es wird geschnitten. Jetzt bin ich aufgeflogen, jetzt bleibt es natürlich drin.
Na, und das Beste ist, also wenn die Bücher über meinen Shop, über den Ultracycling-Shop bestellt werden, dann sind alle signiert und mit einer persönlichen Widmung dabei und handverpackt, nicht von mir selbst, als uns passiert wieder ein Missgeschick, sondern von der Sabine. Aber wie gesagt, wir unterschreiben dann alle und hat dann vielleicht eine persönliche Note mehr. Und apropos unterschreiben, wir haben ja ein Buch jetzt auch noch mehr, als wir jetzt heute brauchen. Du kriegst eins, ich krieg eins. Flo, du musst auf deins noch warten, bis die große Lieferung kommt, aber eines haben wir da und das würden wir gerne verlosen. Und dazu gibt's eine sehr kniffelige Gewinnfrage.
Das ist deine Frage, du musst die Frage stellen.
Ich muss die Frage stellen, okay. Wie viele Bücher hat David Misch bisher schon geschrieben? Oder vielleicht besser gesagt, wie viele Bücher von David Misch wurden schon veröffentlicht? Weil geschrieben hast du schon mehr, die jetzt quasi noch
die kann auf die Veröffentlichung warten. Sag's einfach, wie es ist. Exklusive Fachbereichsarbeiten und wissenschaftliche Abschlussarbeiten.
Die richtige Antwort bitte per Mail an sitzfleisch@christophstrasser.at für euer signiertes Exemplar von 1024.
Jetzt ist nur eine letzte Frage. Wie werden wir den Gewinner in der nächsten Episode ziehen unter allen, die richtig antworten? Aber sollen jetzt der David und ich das Buch unterschreiben oder Flo, willst du auch dabei sein? Das ist jetzt deine eigene Verantwortung.
Die Frage, ob dann die Teilnahmezahl nicht explodiert, wenn ich auch unterschreibe.
Ich würde sagen, wenn wir den Hashtag Sitzfleisch dazu nehmen, dann könnten wir alle 3 unterschreiben.
Ja. Ich bin auch der Meinung.
Nachdem ich auch prominent vertreten bin im Buch.
Dann Jemen müssen wir halt noch ausverhandeln.
Also noch einmal der Aufruf, kauft das Buch, kauft alle Bücher. Bleibt zu Hause, solange noch Lockdown ist. Steckt euch nicht an. Danke, David, fürs Kommen und danke für dein Buch und deine Einblicke in die Entstehung des Buches und danke fürs Zuhören.
Vielen Dank für die Einladung.
Und vergesst es nicht, nach allen guten Aufrufen von Flo Radl fahren und Sport zu betreiben.
Schrebergartenrunde.
Werbung.
Die Radl-Saison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst nicht um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.